Der MLS-Podcast. Die Major League Soccer mit Daniel Rupp, Vincent Kurbel und Anne Meyer auf meinsportpodcast.de.
Willkommen beim MLS-Podcast auf meinsportpodcast.de. Wir sind kurz vor unserer 200. Folge, ganz, ganz kurz, denn Folge 199 ist am Start. Und mit dabei sind wie immer die liebe Amerikanerin Anne.
Guten Morgen.
Klang sehr nach Deutsch.
Naja. Ich hätte Daniel, Good Morning sein sollen, oder? Ja. Wäre besser gewesen.
Ja, ja, oder Howdy oder irgendwas amerikanisch. Und dann kommt hier noch ein lieber Daniel ins Spiel.
Mahlzeit.
Mahlzeit, ja. Daniel hat Hunger. Und da wollen wir Daniel nicht bei überstrapazieren und über Essen reden. Denn wir reden über den, oder beziehungsweise über die letzten zwei MLS-Spieltage. Zum einen, zu unserem Zeitpunkt der Aufnahme, gab es heute Nacht, einen Spieltag unter der Woche. Und natürlich den vom letzten Wochenende werden wir auch noch kurz ansprechen, denn da gab es das ein oder andere Highlight. Der US Open Cup war auch noch. Da geht es jetzt dann so langsam in die finale heiße Phase. Da werden wir auch noch ein bisschen drüber sprechen. Und ein US-Team für ein Event hat seinen Kader bekannt gegeben. Werden wir auch noch kurz drauf schauen. Dann hätte ich gesagt, legen wir los. Wir fangen mit dem Spieltag an. Vom 26. Mai müsste es, glaube ich, gewesen sein. Und abgesehen davon, dass es sehr viele langweilige Spiele gab, gab es doch eins, das ein bisschen herausgestochen ist, nämlich ein 3:4 zwischen Toronto und Cincinnati. Und wenn ich es richtig im Kopf haben wir da, glaube ich, ein bisschen drüber geredet in der letzten Aufnahme, weil Cincinnati ja in unfassbarer Form ist und Toronto zurzeit auch gut drauf ist, vor allem mit Bernardeschi. Dass es ein schweres Spiel wird, war abzuwarten, aber gleich ein 3:4. Wisst ihr noch was von dem Spiel oder habt ihr da was gesehen?
Ich hatte nur mitbekommen, dass Toronto erst in Führung gegangen war und dann Cincinnati zwei Tore gemacht hatte und es danach, glaube ich, richtig wild wurde.
Ja, Mr. Knut, die verflixte Nachspielzeit. Ich hatte schon so einige Punkte ein paar Teams gekostet. Nicht nur den Kanadiern.
Ja, Daniel, da kommen wir später noch. Keine Sorge. Aber ja, 7 Tore sind gefallen. Sagen wir mal so, beim 4:3 Stand hat Cincinnati trotzdem 5 Tore geschossen. Ist hoch anzurechnen, muss man sagen. Plus Murphy sollte halt noch ein bisschen schauen, dass er das richtige Tor trifft beim nächsten Mal. Insigne hat er auch noch einen Elfmeter verwandelt. Ja, war für mich ein klares Foul. Und sonst eben in der 90. plus 3 fiel dann die Entscheidung von Santos, der Cincinnati somit den Sieg bescherte und sie weiterhin Tabellenführer blieben bis zu diesem Wochenende. Kleiner Spoiler. Toronto verlor daheim eben knapp in einem hochdramatischen Spiel, aber ja, war ein lecker Bissen, wer es gesehen hat. Hat ein gutes Spiel ergattert. Sonst gab es noch 2 3:3 Partien. Einmal Dallas gegen Salt Lake. Auch dieses Spiel wurde in der Nachspielzeit in der 90. plus 8 entschieden. Da traf dann Salt Lake zum 3:3 Endstand.
Aber man muss dazu sagen, Toren, Dallas hatte 3:0 geführt.
Oha, das zweite Team, was der 3 Tore... Kansas ist immer alleine.
Genau, Kansas hat jetzt einen Kumpel gefunden. Weil, ja. Also, die alle Tore sind erst in der zweiten Halbzeit gefallen. Und zwischen der... Wobei, erste Halbzeit in der Nachspielzeit. Und ja, dann genau. Die anderen beiden Tore sind in der 57. und 59. Minute gefallen. Und ab der 61. ging es dann bei Real Salt Lake los. Beziehungsweise... Ja, in der Nachspielzeit fiel auch da dann das letzte Tor in der 96. Minute.
Ich glaube, die haben gemerkt, dass sie doch irgendwie Fußball spielen müssen.
Ja, denen ist aufgefallen, dass irgendwie was schiefgelaufen ist. Und sie jetzt auch ein bisschen was machen müssen.
Tja.
Naja. Das ist die Montreal-Strategie vom letzten Mal, die ich erwähnt hatte.
Stimmt.
Dass man erst den Gegner in Sicherheit wiegt und dann das Spiel aber dreht und gewinnt, hat jetzt so halb geklappt.
Mhm. Dallas und Kansas, eine Bande. In der Tabelle trennen uns auch nur 2 Punkte.
Vor allem beide Tore haben Joker erzielt. Luna 3-1, wurde dann ausgewechselt für Julio. Der macht ein paar Minuten später das 3-2. Und kurz davor wurde Palacio eingewechselt, der eben in der Nachspielzeit das Ding reinhaut. Aber ich meine, dass sich Salt Lake in der Nachspielzeit noch einen Ausgleich erzielt, das sollte eigentlich einmalig bleiben, finde ich. Also, das ist für mich Spielglück, was sich eigentlich kein zweites Mal wiederholt.
Dazu kommen wir immer noch später, Daniel. Das andere 3-3 war zwischen Colorado und Minnesota. Das wurde nicht in der Nachspielzeit entschieden, aber ja, auch sehr wild. Minnesota ging in Führung, Colorado gleicht aus, Minnesota geht in Führung, Minnesota geht sogar 3-1 in Führung und verbottelt dann eben noch eine 2-Tore-Führung. Und ja, wir kommen dazu auch noch später, aber Minnesota ist landfähig, sagen wir mal, und sie können auf diese verspielte 2-Tore-Führung aufbauen, sagen wir es mal so. Aber ja, sonst, ich glaube, Colorado hat noch einen Strafstoß verschossen, wenn ich es richtig im Kopf habe, aber genau, ja. Daniels Seattle hat einen schönen Sieg eingefahren. Ich finde, das war mal so ein Spiel, da war ich voll und ganz Seattle-Fan, hat sich ausgezahlt.
Aber St. Louis hat ja einen Partie neuen Spieler. Sagen?
Ja, da können wir auch. Vielleicht kann er demnächst so Niederlagen verhindern. Ich hoffe es nicht, aber vielleicht geht's ja.
Ja, das ist wahrscheinlich einer von 2 Sommerneuzugängen von St. Louis FC. Und zwar haben sie den Ex-Schalker Cedric Teucher verpflichtet. Der kommt ablösefrei von
Hannover
96 und wechselt zu dem Erzrivalen von Sporting Kansas City. Im Spiel habe ich eigentlich nicht viel dazu zu sagen. Seattle 2-1 gewonnen. Ich bin zufrieden, weil es war mal wieder ein Sieg und man nähert sich dem Strich.
Somit haben jetzt Kansas und St. Louis beide jeweils 3 Deutsche im Kader. Ja. Gut, wer die cooleren Deutschen hat, das sollte klar sein.
Tommy, das sind die anderen 2?
Tommy, Leibold und Volodea.
Ja, und wenn jetzt eigentlich Leibold wäre ich vielleicht draufgekommen. Bei denen ist das Löwen.
Löwen täuschert jetzt und...
Ah ja, täuschert jetzt und... Ben Lund.
Ben Lund, genau.
Ja, als wenn du Ben Lund vergisst, dann hört es auf, Vincent. Also,
jetzt schieb mich nicht da rein. Du hast genauso überlegt.
Unseren ersten Gast in diesem einzig wahren MLS-Podcast.
Und wieso hast du als letztes aufzählt?
Weil das Beste zum Schluss kommt.
Ja, komm. Jetzt kommen die billigen Ausreden hier.
Chips Cola privat.
Die Denkpause war zu lang zwischen Spieler 2 und 3.
Liegt auch vielleicht daran, dass ich es offen hatte.
Nein,
wie gesagt, den Sieg nehme ich mit. Man muss zugute halten und zugute sagen, wir haben ja kein Gegentor in der Nachspielzeit bekommen wie andere Vereine.
Dazu kommen wir später noch. Ja, sonst am Spieltag.
Ich kann was zu den Refs New York City FC sagen. Ich war vorher bei einer torlosen USL-Partie gewesen zwischen Rhode Island und Louisville und bin dann schnell mit dem Auto zum Stadion der Refs gecruised, weil das nur etwa eine halbe Stunde voneinander entfernt ist, was in den USA,
sehr
kurze Distanz ist. Ich hoffte, ich sehe irgendwie ein spannenderes Spiel, aber letztendlich war das Spiel noch unspannender als das Spiel davor schon. Was ich sagen muss, ich fand ehrlich gesagt, die Refs waren das deutlich bessere Team mit deutlich besseren Chancen und am Ende vergeigen sie es dann, weil sie mit den Chancen einfach wirklich fahrlässig umgegangen sind. Sie hatten dann noch so richtig dumme Fehlpässe teilweise, die ihnen dann Möglichkeiten genommen haben. Aber die Chancen waren da. Man hätte da easy auch schon zur Halbzeit 2-0 führen können. Matt Fraser war derjenige vom New York City FC, der am meisten überzeugt hat, weil er wirklich stark gehalten hat.
Wurde auch Spieler des Spiels.
Völlig zu Recht, muss man anerkennen. Und ja, der New York City FC ist gefühlt einfach dreimal vom Tor gewesen. Einmal hat es dann geklappt. Und das also ja, war richtig blöd, zumal ausgerechnet der Torschütze mir negativ aufgefallen ist. Keaton Parks, der vorher immer nur damit aufgefallen ist, dass er sich beim Schiedsrichter beschwert hat, aber konsequent alle paar Minuten hat er mit diesem Schiedsrichter diskutiert und ansonsten nicht wirklich was geschafft. Und ich wollte dann schon sagen, ja, was kann er eigentlich, außer dass er die ganze Zeit diskutiert, weil er wirklich keine sinnvolle Aktion zuvor hatte. Und die eine Aktion, wo er den Ball hat reinköpft. Aber trotzdem, also er war wirklich eher nervig auf dem Platz. Und ich war ja ziemlich neutral dort. Obwohl ich in der Fangruppe der Refs stand, weil die Karten dort einfach am günstigsten waren. Also mit günstig heißt immer noch $45. Und ja, habe ich halt das mitgenommen. Dachte mir, ich kann mir die mal angucken.
Ja. Immerhin hast du Bobby Foot live gesehen für ein paar Minuten.
Das stimmt, ich hatte die Ehre. Und guckt mal, wer der Schiedsrichter war. Ich hatte die Ehre, eine Legende live zu sehen.
Ted? Ja, Ted.
Ted war da, genau.
Ja, gut, bei 5 gelbe Karten in dem Spiel hätten wir uns ahnen können.
Ja, ich habe mich sehr gefreut, ihn mal live sehen zu können.
Aber da verstehe ich Keaton Parks. Mit Ted Angle hätte ich auch gar nicht diskutiert.
Und ihn um einen Trikottausch gebeten.
Genau. Hallo, der Onkel Ted.
Ich will dir gerade irgendwas wollte ich noch erzählen. Achso, genau. Wir lästern ja immer sehr oft, dass das Stadion ziemlich leer aussieht. Aber also ich muss sagen, das war schon ziemlich gut gefüllt. Also klar, es waren überall noch einzelne Plätze, aber das Stadion der Patriots ist ja auch riesig. Da passen ja wahnsinnig viele Leute rein. Und dafür waren echt viele da. Also sie haben vor allem die Unterränge besetzt, aber auch für die Oberränge konnte man sich Karten kaufen. Und ich verstehe ehrlich gesagt die Kartenpolitik da nicht so richtig. Anstatt dass du einfach nur unten alles voll machst, lassen sie oben auch noch Leute rein. Und dann sieht es halt total blöd aus, wenn da oben vereinzelt Leute sitzen, die auch unten bequem noch Platz gefunden hätten. Dann drehe ich das doch lieber.
Ich weiß das jetzt nicht gerade, wie das Chicago macht, aber das wäre halt auch so ein Stadion wie Rest oder Chicago. Du musst da einfach die Unterränge voll machen. Und wenn dann die Ticketnachfrage so ist, dann mach nachträglich halt oben nur was auf, ein, zwei Blöcke oder so. Aber ja, das sieht halt immer, ich finde, ein bisschen doof aus, wenn dann oben auch was auf ist, dann gehen manche oben hin und dann ist unten wieder frei, statt unten schön voll zu machen. Naja.
Und also, was man ja auch sagen muss, also ehrlich gesagt, kein Wunder, dass so wenig Leute zu den Refs kommen, wenn die günstigsten Karten jetzt in dem Fall, gut, ich habe sie natürlich recht kurzfristig wieder gekauft, am Spieltag selbst, auf dem Weg zum Stadion, aber normalerweise kriegst du da ja nochmal sehr günstige Karten. Und wenn selbst da die günstigsten Karten $45 sind, also, ich weiß nicht, vielleicht sollte man mit der Preispolitik ein bisschen mehr arbeiten. Du kannst ja teure Karten machen, aber du müsstest vielleicht auch günstigere anbieten, gerade für deine eigene...
Warst du Sitzplatz?
Ich war ja in der Supporters-Section, gab dort auch Sitzplätze. Also da gibt's nur Sitzplätze im Prinzip, aber du kannst ja in der Supporters-Section stehst du
eh. Ja gut, die stehen
halt
dann. Ja.
Genau. Aber Sitzplätze gibt's überall. Es gab auch uns da Leute, die saßen.
Derweil in der Bundesliga sind ja Sitzplätze mittlerweile auch schon zwischen 40 und 55 Euro. Also in Deutschland herrschen eigentlich schon fast ähnliche Preise in den oberen Ligen, sag ich mal. Außer halt bei Stehplätzen, da bist du bei unter 20, wenn du einen guten Verein hast.
Bei den Red Bulls beispielsweise in der South Ward habe ich jetzt festgestellt, weil ich beim Spiel von Gotham war gegen Chicago. Und da haben wir uns auch Karten für die Supporter-Section geholt. Tatsächlich, also sie haben da zwar offiziell Sitze, aber die Sitze sind quasi mit einem, also da ist ein Balken vor, sodass du sie gar nicht öffnen kannst. Das macht man wahrscheinlich, wenn irgendwelche anderen Events sind, dass du das dann öffnen kannst. Aber so ist das wirklich eine reine Steh-Section. Ja. Also in anderen Stadien regeln sie es halt anders.
Ja gut, das hast du ja oft so, dass die das machen, weil du musst ja irgendwie, keine Ahnung, Plätze angeben, das ist ja oft in so Gästeblöcke auch so, da gibt es immer Sitzplätze, aber die sind halt immer mit so einem Riegel hochklappt, weil es ein Stehbereich ist, das brauchst du halt für, weil du halt bestimmte Plätze angeben musst und das kannst du beim Stehbereich schlechter machen, sag ich mal.
Ja, und die, also zumindest bei den Redwoods weiß ich ja, das Stein wird ja auch für andere Sachen verwendet. Und wenn dann halt irgendwie ein Konzert ist oder ein anderes Event, wo du Sitzplätze brauchst, kannst du halt die Balken easy wegnehmen, hast du auch da überall Sitzplätze. Nur halt bei den Reds war das nicht der Fall.
Okay. Ach, das wird da als Konzertstadion benutzt.
Zum
Bei
Beispiel,
den Red
ja.
Bulls. Ah, okay.
Oder andere größere Sportevents sind da auch. Und dann, ja, wollen die Leute da vielleicht sitzen.
Ich so, also, wir dann. Gut, ja, sonst, ich lese einfach mal nochmal die restlichen Ergebnisse durch. Atlanta LAFC 0-1, Montreal Nashville 0-0, Charlotte Philadelphia 0-0, DC Chicago 1-1, dann Orlando Columbus 0-2, St. Louis Seattle 1-2, LA Galaxy Houston 2-1, Portland Kansas 0-6, San Jose Austin 1-1, Vancouver Miami 1-2.
Ich
Gut.
glaube, du hattest da einen kleinen Fehler dabei, oder?
Wir machen jetzt Pause.
Okay.
Und hören uns gleich wieder.
Wie konnten eine blonde Frau und ein unscheinbarer Copyshop in der englischen Provinz fast zwei der größten Formel-1-Rennställe aller Zeiten und sogar die ganze Rennserie zu Fall bringen? Ihr hört es in der neuen Ausgabe von Tatort Sport. Es geht um Spygate, eine Geschichte über Rache, Gier, Geld, Macht und eine im Sport einmalige Strafe.
Tatort Sport.
So, wir sind wieder zurück und wir sind brandaktuell am aktuellen Spieltag unter der Woche. Da gab es einige Partien, es gab einige Tore, es gab auch sehr späte Tore und da wir es ja schon ein paar Mal angeschnitten haben, beziehungsweise Daniel, was ist denn Schönes passiert?
Ich habe ja vorhin schon oft ein bisschen humorvoll über Resort Lake geredet, so nach dem Motto, ja, Spielglück in der Nachspielzeit ein Tor machen, das ist was Einmaliges und
wie ein Sticker abziehen.
Das würde uns ja nicht passieren, aber genau das ist uns passiert. Man war 1-0 in Führung, hat auch das 2-0 erzielt, war in der Nachspielzeit das 2-0 erzielt, so muss man es ja sagen, und warum auch immer kam der Schiedsrichter auf die Idee, dass es kein Tor war. Also, ich weiß zwar nicht warum, angeblich Foulspiel oder so, für mich ist das ganz normal. Und wenig später fällt dann in der 99. Minute der Ausgleich, obwohl auch seitens Salt Lake im Strafraum irgendein Spieler sich zu sehr an dem Spieler abgestürzt hat. Also ich fand's lächerlich, weil wenn du das eine Foul abpfeifst, höher der Mittellinie, musst du da auch Stürmer voll pfeifen, aber es hat Salt Lake ausgeglichen. Ich find's natürlich ein bisschen ärgerlich, weil's wichtige Punkte sind, die fehlen. So stehen wir mittlerweile bei 5 Unentschieden zu Hause, was halt auch nicht geht. Und so sind wir mal ehrlich, da muss mehr Leistung ran. Jetzt natürlich kommende Woche schauen, aber ich rechne mit einem klaren Ausfallsieg. Ich meine, ja, es ist Sporting, also gegen die musst du gewinnen. Am Wochenende spielen wir jetzt nicht, wir spielen erst wieder am 9. tatsächlich. Deswegen haben wir jetzt ein bisschen Puffer, können ein bisschen regenerieren und dann vorwärts angreifen.
Ja, also wir spielen davor gegen Minnesota. Ich glaube, die klatschen uns auch weg und dann kommt ihr und dann gewinnen wir wieder wie letzte Saison. Da haben wir unsere Losing Streak ja auch gegen euch beendet. Von dem her.
Ja, wenn davor der Trainermann bleibt.
Du, der bleibt nur die nächsten 5 Jahre. Leider. Gut, wenn wir eh schon Brooks in Sporting hat. 7-0 gegen Vancouver gewonnen.
Pi mal Daumen.
So circa. Könnte hinkommen. Ja, doch.
Aber dann können wir mal über diese ganz wilde Partie sprechen. Ich konnte sie nicht live mit ansehen, weil ich auf dem Weg zum Stadion war, aber Montreal gegen DC United. Das war ja in der ersten Halbzeit komplett wild mit so circa 250 Toren und 5 roten Karten gefühlt. Also, ey, was ist denn da los gewesen? Beide Teams hatten auf jeden Fall Feuer im Hintern und wollten gerne den Sieg haben und sind da bis aufs Äußerste gegangen.
Wenn man bedenkt, so in einer Halbzeit 5 Tore und eine Gelb-Rot, Spektakel genug. Oder ja, in der zweiten Halbzeit gab es dann halt noch ein Türchen, so als Trostpreis, sag ich mal. Aber ganz, ganz wild. Montreal ging an der 6. Minute 1-0 in Führung durch Lassiter. Dann macht Bent Ecke das 1-1.
Habt ihr gesehen, wie?
Nee, erzähl uns.
Schubst halt davor ein bisschen viel, ein bisschen mit den Verteidigern. Ein Verteidiger liegt ja verletzt am Boden und dadurch kann er in die Box laufen, kriegt einen Ball zugespielt und macht dann den Ausgleich.
Geil. Spieler erstmal ausschalten und dann die Tore machen, also, gefällt mir.
Auch dass da der Videoschiri nicht eingreift, ist für mich unbegreiflich. Also ich habe mir in der MLS immer gelobt, aber an dem Wochenende oder an dem Spieltag hat der Videoschiedsrichter für mich vollends versagt. Weil es einfach zu viele Entscheidungen gab, die einfach schwachsinnig waren.
Ja, kritisch, kritisch. Auf alle Fälle macht dann Montreal das 2-1, macht auch noch in der 38. das 3-1 und Bent Ecke macht den Doppelpack in der 40.
Wie? Per Freistoß wohlgemerkt.
Das 3-1?
Ja.
Okay, weil bei mir Vorlage dran steht, deswegen.
Ja, Freistoß war halt rübergelegt.
Ah, okay.
Das ist war kurz
abgelegt. War es ein schönes Freistoßtor?
Nein, total hässlich. Also, das ist so ziemlich das Unspektakulärste, was ihr euch vorstellen könnt. Der tippt ihn halt leicht an, leicht nach rechts an und der haut halt drauf und der fährt halt, schickt ihn halt flach ein. Also, der dreht ihn nicht mal an. Im Gegenteil, der geht halt aus der rechten Seite ins linke Eck. Also, das ist eigentlich ein Torwartball.
Stark. Na gut, die Montreal-Keeper sind ja, die Sea-Keeper war es in dem Fall. Ja gut, ich sehe gerade, Bono hat auch eine absolut schlechte Bewertung. Naja.
Ist ja nicht das erste Spiel in den letzten Wochen, wo er nicht so gut aussieht. Er hatte sich ja vor 2 Wochen was, glaube ich, gegen die Red Bulls auch so ein Distanztor einkassiert. Was halt so ein Tor mit Ansage gewesen war. Also, das hat man gesehen, dass das im Laufe des Spiels passieren wird, weil der immer viel zu weit weg vom Tor stand. Also, er ist zurzeit nicht in Topform.
Naja, das ist halt auch nicht umsonst aussortiert worden bei Toronto damals. Aber er hat halt nicht die schlechteste Bewertung. Birnbaum war noch schlechter und ein gewisser Pitola, wo man später auch noch dazu kommt, der hat sogar nur eine 3,1. Ja genau, aber Bent Ecke macht dann noch das 3-2 und somit seinen Doppelpack in der 42. Aber in der 45. plus 5. gab es dann die gelb-rote Karte von Matti Peltola und ich denke mal, Daniel, du hast es auch gesehen und kannst du sagen, gerechtfertigt?
Gelb und gelb ist das immer gelb-rot.
Wow.
Ja, weil was erwartest du jetzt? Die gelb-rote Karte ist eigentlich in 9 von 10 Fällen gerechtfertigt.
Ich weiß ja nicht, ob das eine gelbe Karte war, eine gerechte.
Ja, faul hier. Ja, war's. Schon. Also,
okay.
Ist halt kurz vor der Box, auf der rechten Seite, wird halt den Ball vorbeilegen und er stellt halt seinen Körper rein. Normales Foulspiel, keine Chance auf den Ball, sieht wirklich komplett das wissentlich, das Foul ist halt eine gelbe Karte und dadurch, dass er schon gelb hatte, ist es gelb-rot.
Inke. Ja, und dann. So, in der 2. Halbzeit, in der 73. war dann noch das 4-2 von Montreal. Montreal, die ja, beziehungsweise DC und Montreal sind ja beide etwas schwächer.
Etwas?
Weil zurzeit unterwegs. Ja, gut, also, wenn man denkt, DC hat nur einen Punkt weniger wie Nashville für das Hilfjahr. Ist das noch okay? Ich sehe gerade Atlanta als 12. Die habe ich viel besser in Erinnerung. Okay, die Tabelle ist halt auch sehr wild. Philadelphia auf 8 mit 19 Punkten, Nashville auf 9 mit 19, auf 10 kommt DC mit 18, auf 11 Orlando mit 17, 12 Atlanta mit 16, 13 Montreal mit 16.
Aber das empfinde ich ehrlich gesagt auch...
Und die Refs, die sind ein bisschen abgeschlagener.
Das empfinde ich ehrlich gesagt auch als sehr leistungsgerecht. Also von Philly an runtergehend sind alle Teams in dieser Saison, finde ich, sehr, sehr schwach. Und erlauben sich teilweise extreme Aussetzer, die teilweise nicht nur ein Spieltag sind, sondern über mehrere Spieltage hinweggehen. Also am Beispiel von Philly, dass die mehrere Spieltage zu Hause hintereinander verloren haben, darf dir halt eigentlich nicht passieren, weil gerade die Heimspiele so wichtig sind. Und dann stehst du halt in der Tabelle da, wo du stehst. Und bei Nashville gefühlt haben die seit Wochen nicht gewonnen. Gut, haben sie, aber nicht ausreichend.
Die hatten ja auch die erste Trainerentlassung, glaube ich, in dieser Saison. Haben wir auch schon angesprochen gehabt. Die hat den richtigen Cut gezogen. Wie gesagt, bei allen Teams finde ich es auch legitim, weil die nicht gut plus Atlanta. Die haben mich jetzt ein bisschen überrascht. Die haben mich ein bisschen stärker irgendwie erwartet. Aber ja, gut. Dafür ist Charlotte gut drauf. Aber apropos Charlotte und gut drauf sein, die haben verloren, oder Anne?
Die haben verloren, allerdings. Also, sagen wir es so: Das Spiel gegen die Red Bulls, Charlotte musste auswärts gegen die Red Bulls ran, besteht aus zwei Etappen. Etappe 1 ist die erste Halbzeit. Da war Charlotte schon durchaus auch das bessere Team, hatte da ziemlich gute Chancen und sie sind da vor allem an Carlos Coronel hängen geblieben, der wieder sehr, sehr stark gehalten hat. Und wenn man ihn mal live beobachten kann, dann sieht man, finde ich auch, dass er ein sehr selbstsicherer, aber meiner Meinung nach auch sehr guter Spieler bzw. Torhüter ist. Und das ist da dann, es ist jetzt nicht verwunderlich, dass sie da an ihm hängen bleiben. Dann ist was passiert, nämlich die Halbzeit war recht lang. Die war 1,5 Stunden lang, glaube ich, weil das Unwetter aufzog. Die Ironie des Ganzen ist, ich konnte die erste Halbzeit dank Amtrak nicht sehen und bin pünktlich am Bahnhof von Harrison angekommen, als das Gewitter kam. Und das zog wirklich erst in der Sekunde auf, als ich den Bahnhof verließ mit einer zweiten Person zusammen. Fing es dann erst so an zu tröpfeln und dann innerhalb von 2-3 Minuten kam dann der Sturm und alles, was bei so einem Gewitter hat, dazugehört. Wir haben uns zu zweit dann Richtung Stadion vorgekämpft und sind dann schon recht viele Leute entgegengekommen, die aus dem Stadion kamen. Viele auch mit Hunden, weil es die Burg Night war. Heißt, viele hatten, also es war halt die Idee, dass die Leute ihren Hund mitbringen können, da gab es einen eigenen Block für. Aber klar, die Leute wollen halt ihren Hund nicht antun, bei Gewitter draußen zu sein, also haben sich dann in der Halbzeit entschieden zu gehen. Zumal ja auch nicht klar war, wie lange es dauern würde. Regenradar sah nicht so gut aus, um es mal so zu sagen. Beziehungsweise das Gewitter, weil so die Vermutung im Raum stand, dass es wahrscheinlich 2 Stunden dauern wird, bis das Gewitter über New Jersey hinweggezogen ist, dass man da weiterspielen kann. Und nachdem es dann um 22 Uhr durfte wieder angepfiffen werden, es regnete noch in Strömen, aber das ging, da muss man tatsächlich immer wieder den Grasskeeper von den Red Bulls loben, weil die es immer wieder schaffen, dass dieser Rasen auch bei Starkregen noch bespielbar ist. Und in dem Fall hat man gar keinen Unterschied gemerkt, ob es jetzt regnet oder nicht. Also der Rasen war top, war halt nur, wie gesagt, der Regen. Und die zweite Halbzeit lag dann tatsächlich in der Hand der Red Bulls. Also die lange Pause hat Charlotte gar nicht gut getan. Und die Red Bulls hatten da einige sehr, sehr gute Chancen. Und es dauerte aber bis zur irgendwas in der 70. Minute. 74. Minute, da gab es einen Freistoß. Und Emil Forsberg setzt ihn direkt über die Mauer hinweg. Und dann 1-0 und nur 2 Minuten später, ich glaube, es war nach einer Ecke gewesen oder zumindest von der Flanke, Lewis Morgan, wieder auf Forsberg, der kann dann wieder das zweite Tor machen, also innerhalb von 2 Minuten 2 Tore gefallen, was ganz ganz witzig war, weil es die Stimmung im Stadion natürlich nochmal gehoben hatte. Und später ist dann noch das 3-0 gefallen in der 83. Minute durch Race. Das, ehrlich gesagt, habe ich gar nicht so sehr schnell mitkriegen können, weil direkt neben uns die Nummer 10 von Charlotte stand, Die Schalitz-Spieler mussten sich nämlich vor unserem Block warm machen und haben Fans bekommen. Also sowohl Bender, der sich dort warm machen musste und dann eingewechselt wurde, hat großartige Fans bekommen, die ihm zugejubelt haben und dafür gesorgt haben, dass er sich nicht konzentriert warm machen musste. Also die Fans waren tatsächlich sehr nett gewesen und haben ihn einfach so supported, weshalb sie dann auch immer wieder grinsend zu uns sahen. Und auch die Nummer 10, das ist der belgische Stürmer, ich habe seinen Namen schon wieder vergessen, der hatte auch eine große Fangemeinde in dem Block und ist dann tatsächlich, nachdem halt klar war, sie haben jetzt ausreichend gewechselt, da wird keiner mehr kommen, ist er dann zu unserem Block gekommen. Und in der Sekunde, in der er da steht und die ganze Fanmeute quasi um ihn herum steht, fällt dann das 3-0. Also ich weiß auch nicht mal, was da passiert ist. Nur, dass halt ein Tor fiel. Und in der Nachspielzeit hat Charlotte dann ja wieder auch ein Tor gemacht, aber das hat ehrlich gesagt auch kein Schwein mehr interessiert. Das Spiel war dann ja irgendwann so gegen 23 Uhr oder so beendet.
Ja, du hast auch echt Glück mit deinen Start im Besuchen und im Wetter. Du solltest vielleicht mal öfter die Teller leer essen. Wäre so ein kleiner Tipp von mir.
Eigentlich habe ich ganz gut immer aufgegessen, aber okay.
Vielleicht mal nicht mal unter den Teller schauen.
Aber es war also.
Da gibt's eine zweite Seite.
Ich wusste ja, dass eine Gewitterfront, beziehungsweise dass eine Sturmfront über die Ostküste hinwegzieht. Das war schon klar gewesen. Aber den ganzen Tag über war wirklich Top-Wetter an der gesamten Ostküste. Also strahlender Sonnenschein, es waren, keine Ahnung, 25 Grad, 26 Grad, alles top. Und auch zu Spielbeginn auch alles top. Und echt in der Sekunde, in der ich komme, zack, dreht sich alles. Die ganze Welt geht unter.
Ja. Naja, in Deutschland war es halt besser. Von dem her, nichts verpasst. Ja, sonst gab es noch ein Topspiel zwischen, also was heißt Topspiel, aber eigentlich ein Spiel, was immer viel verspricht, Cincinnati gegen Nashville. Da Nashville zurzeit nicht gut drauf ist und Cincinnati in Topform ist, dachten dann viele auch, dass es eine eindeutige Kiste würde oder wird. Tja, nix da. In 4 Minuten schoss Nashville einfach 2 Tore. Und gewann somit auf 2-0. Beide Vorlagen übrigens Hani Mukhtar, der weiter an seinen Scorern bastelt. Und ja, Nashville gewinnt mal wieder nach langer Zeit. Und mit der Niederlage verliert Cincinnati auch die Tabellenführung.
Und ihre Winning-Streak über 7 Spiele ist jetzt dann beendet.
Genau, die ist somit auch beendet.
Ich überlege gerade, ob es die längste Winning-Streak war oder nicht. Ich bin mir nicht mehr ganz sicher. Auf jeden Fall haben sich die Cincinnati-Fans da schon wieder sehr viel drauf eingebildet. Und jetzt müssen sie mit den Memes leben, die da durchs Internet geistern.
Ach ja.
Gut, und Platz 1 in der Tabelle ist halt Miami, aber die haben immer noch ein Spiel mehr. Und Miami hatte ja auch schon wieder so ein Ding, dass bei dem Spiel auswärts gegen Vancouver hat Miami einfach die ganzen Stars nicht mitgenommen, darunter halt auch logischerweise Messi. Und Vancouver, oder die Fans von Vancouver, hatten natürlich vorher schön viel Karten gekauft und waren danach ziemlich pisst, weshalb Vancouver sich gezwungen sah, da vorher sogar eine Meldung rauszugeben, mit dem Hinweis so, ja, wir können nicht beeinflussen, welche Spieler das andere Team mitbringt. Es heißt wohl, dass sie sogar bei Miami angefragt hatten, ob sie ihn nicht doch irgendwie mitbringen können. War halt nicht der Fall. Und dann gab es da schon wieder irgendwelche Dudes, die Plakate mit hatten, so quasi die Auflistung ihrer Kosten, die sie hatten, also irgendwie Flug $1,600 oder so, so $1,200, Unterkunft, Verpflegung oder Dinner, hatte er geschrieben. $800, da haben sich auch einige gefragt, was hat er gegessen, wo hat er gegessen? Und dann darunter, no Messi, priceless.
Tja, selber Schuld, wenn man wegen Messi so viel Geld ausgibt, würde ich sagen. Aber gut, mit Messi, ohne Messi und den Stars gewinnt Inter Miami 2-0. Mit den Stars verlieren sie 3-1 gegen Atlanta, die wir ja, wie wir vorhin gehört haben, unten drin stecken, überraschenderweise. Gut. Soll sich mal Gedanken machen. Sonst, 20. Ergebnisse, ja, dann gab es noch Philadelphia Toronto 0-0, Austin verliert 0-2 gegen Portland, Chicago Orlando 1-1, Houston gewinnt 3-1 gegen Colorado, Galaxy gewinnt 3-1 gegen Dallas und LAFC gewinnt 2-0 gegen Minnesota. Und ja, bei Minnesota ist mal wieder ein gewisser Spieler namens Reynoso nicht so positiv aufgefallen, sagen wir es mal so. Hat wieder für Schlagzeilen gesorgt. Was war's? Ich habe glaube irgendwas gelesen, der chillt gerade wieder in seiner Heimatstadt in Argentinien.
Nee, der chillt ja nicht nur.
Macht alles.
Also es gibt mittlerweile eine Ermittlung der MLS.
Er macht Business.
Zu der Thematik. Reynoso fehlt ja jetzt schon wieder seit, ich glaube, März oder so, unentschuldigt. Also der ist während der Spielzeit schon, er hatte die ersten paar Spiele mitgemacht, ist er dann nach Argentinien gereist und seitdem ist er dort und taucht nicht zu Terminen auf, ist nicht erreichbar. Und jetzt ist ein Video über ihn aufgetaucht, wo er zu sehen ist, dass er eine große Tüte mit, oder dass er eine Tüte mit großen Bündeln Geld dabei hat. Und ein anderer Typ, der neben ihm steht, hat eine Knarre in der Hand. Und möglicherweise wird er da erpresst oder ähnliches. Er sieht in dem Video auch nicht so richtig glücklich aus. Also es sieht nicht so aus, als wenn er da mit Freunden einfach rumalbert. Und ja, jetzt ist halt wie gesagt, die MLS sieht sich den Fall auch schon genauer an. Und auch so seine Mitspieler wissen nicht so richtig, was da jetzt gerade los ist. Es sieht sehr danach aus, als wenn er große Probleme hätte.
Okay. Naja. Komische Sache, aber no. Er bekommt dann noch das gute DP-Geld von Minnesota, von dem her.
Ja, das ist ja easy. Die Frage, ob er das tatsächlich bekommt. Also an Minnesotas Stelle würde ich nämlich sagen, so Moment mal, du bist seit März nicht hier, du wirst hier gar kein Geld bekommen. Weil er ist ja,
ich könnte mir auch vorstellen, dass er vielleicht nichts bekommt und dass sie die Zahlungen aussetzen. Also würde zumindest Sinn machen.
Und ja, mal sehen, wie sich da diese Geschichte entwickelt. Aber er scheint da zumindest in unangenehmere Angelegenheiten geraten zu sein. Vielleicht hat er aber auch einfach ein Haus kaufen wollen in Argentinien und das ist so die argentinische Art, wir wissen es ja nicht. Aber das Video, also wer sich für interessiert, kann man, bei Twitter zum Beispiel findet man es sehr schnell. Das sieht schon sehr merkwürdig aus.
Dann kommen wir zum US Open Cup. Ja, also ich würde mal sagen, bis vielleicht auf eine Partie gab es keine überraschenden Ergebnisse. Sounders gewinnen 2-1 gegen Phoenix. Ich weiß nicht, Daniel, ob du das Spiel gesehen hast.
Nein.
Nicht, aber ja, gut, war glaube ich ein Pflichtsieg für euch. Die Rowdies verlieren 2-1 gegen Dallas. Indy 11 gewinnt 3-0 gegen Detroit. Somit steht dann ein USL Championship Team in der nächsten Runde. LAFC gewinnt 3-0 gegen Luton. Dann gewinnt der Underdog, nämlich Sacramento Republic, mit 4-3 gegen San Jose. War auch ein wildes Spiel. Das Spiel entscheidete sich nach der Verlängerung. Nach regulärer Spielzeit stand es 2-2. Ja, und dann gab es noch 3 Tore in der Verlängerung. Sacramento somit eine Runde überraschenderweise weiter.
Zumal Kansas gewinnt. Man muss irgendwas bei Sacramento gegen die Earthquakes sagen. Die Earthquakes waren erst in Führung gewesen. Dann gab es den Ausgleich und sogar die Führung für Sacramento. Dann haben sie wirklich kurz vor Ende nochmal, in der 80. Minute haben sie dann ausgeglichen. Und sie sind in der Verlängerung dann in Führung gegangen und haben danach nochmal 2 Tore kassiert. Also die Verteidigung der Earthquakes in diesem Spiel war überhaupt nicht gut. Die von Sacramento übrigens auch nicht, aber gerade bei den Earthquakes war es dann am Ende zum Schaden. War keine gute Partie der Earthquakes.
Bei denen läuft es halt in keinem Wettbewerb, sagen wir es mal so. Kansas gewinnt 4-0, diesmal wirklich. New York City FC 2 verliert 0-3 gegen New Mexico, somit das dritte USL Championship Team in der nächsten Runde.
Aber interessant ist übrigens, Meiner Meinung nach ist es gut, dass der New York City FC raus ist, weil bei den MLS ja. Next Pro Teams ist es nämlich so, würden die das Turnier gewinnen, dann würden nicht sie in die CONCACAF Championship, in CONCACAF Champions Cup so rum einziehen, sondern das MLS-Team, der New York City FC, würde dann plötzlich in der Champions Cup spielen, was total bescheuert ist. Also, da ist ein Team, was sich den Sieg dann erkämpft und da mühevoll durch so ein Turnier arbeitet, damit dann am Ende ein anderes Team in dieses hochwertige Turnier geschickt wird.
Macht, finde ich, einerseits Sinn, aber dann macht es keinen Sinn, Zweitvertretungen bei dem Wettbewerb mitspielen zu lassen. Deswegen, ja, irgendwie widersprüchlich. Aber von dem her finde ich es auch gut, dass die raus sind. New Mexico eh der coolere Verein, würde ich mal sagen. Und ein Elfmeterschießen gab es auch noch. Das gewann Atlanta gegen Charleston Battery mit 5-4 nach Elfmeterschießen. Der Favorit setzt sich durch mit einer B11, aber er setzt sich durch. Genau, nächste Runde. Atlanta United Plus gegen Indy 11. Sacramento Republic spielt daheim gegen Seattle. Sporting muss gegen Dallas und LAFC gegen New Mexico. War natürlich wieder so klar, dass wir das einzige Nicht-USL-Team bekommen. Aber gut, da gibt es mal einen Wettbewerb, wo es gut läuft und dann wird das so ein Scheiß. Aber ja, wie ich vorhin schon mal gesagt habe, Sporting und Dallas sind so miteinander. Von dem her wird eine super Partie. Die helfen uns bestimmt, damit wir ein bisschen happier sind.
Aber Dallas ist doch wenigstens ein Team, was man schlagen kann.
Ja, das stimmt allerdings. Es ist machbar. Aber trotzdem halt ein bisschen stärker wie USL-Teams. Aber mal gucken.
Würde ich jetzt pauschal nicht sagen. Also.
Es kommt halt darauf an, wie sie aufstellen. Aber wie gesagt, wenn die mit ihrer ersten Elf spielen,
sind etliche MLS-Teams auch mit ihrer ersten Elf gegen USL-Teams rausgeflogen. Und beispielsweise würde Sporting auf New Mexico treffen. Die sind zurzeit richtig gut aufgelegt. Da würde ich sagen, gibt es eine Tendenz für New Mexico. Von daher ist es ganz gut, dass der LAFC sich jetzt mal an ihn abarbeiten kann. Ich wäre mir da nicht so leicht, ich wäre mir nicht so sicher, ob die USL-Teams da so schnell rausgekillt werden können.
Mal schauen. Bis jetzt hat er die MLS-Teams eh alle ihre B-Elfen geschickt.
Nö.
Bis auf Kansas.
Nö, Kansas ihre Teams sind schon vielleicht nicht zu 100%. Warte, wer ist rausgeflogen? Ein Team, die Earthquakes mitbewahren?
Die haben eine B11 gehabt. Bis auf Espinosa, meine ich, waren alle B11.
Stimmt, genau, die hatten
der,
die B11
der ist eingewechselt
dabei.
Worden.
Seattle, glaube ich, hat aber mit einer soliden Aufstellung
gespielt.
Ja gut,
die sind ja noch weiter.
Genau, aber
die sind ja noch weiter.
Trotzdem haben sie. Atlanta, nee, die hatten ihre B11.
Nee, Seattle hat auch eine B11. Die haben doch ihre Musovski.
Ja, aber da waren auch welche dabei, die schon durchaus immer wieder spielen.
Ja, gut, Roldan und Tolo, glaub, und Thomas.
Ja, aber auf jeden Fall in den Runden davor gab es Teams, die hatten ihre A11 und sind rausgeflogen. Müsste ich nur nachgucken, wer es war.
LAFC spielt relativ mit A11, sehe ich gerade. Aber gut. Jo. Und dann haben wir noch. Für die Olympischen Spiele wurde der US-Kader für die Männer bekannt gegeben. Und den können wir auch nochmal kurz durchgehen. Wer in Deutschland für die M4-Torhüter mitnimmt, nimmt das US-Team nur 2 Keeper mit. Einmal Patrick Schulte von Columbus und Gaga Slonia. Ich denke mal, dass Schulte dort auch die Nummer 1 sein wird. Dann Verteidigung fand ich überraschend stark. Ich glaube, du darfst ja 3 U23-Spieler mitnehmen.
Ja,
3. Und ich würde mal sagen, man hat eine echt stabile Verteidigung aufgestellt, was für mich vielleicht auch das kleine Herzstück ist dieses Teams. Man hat Schnauke Welt und Walker Zimmerman auf alle Fälle mitgenommen, was absolut eine Bereicherung ist. Und ich meine, auch Brian Reynolds ist älter als 23, der müsste schon 24, 25 sein, der ja aktuell bei der Roma unter Vertrag steht.
Also wenn er hört, dass du ihn auf 25, 26 stellst, dann klatscht er dir eine. Der ist 22.
Hey, vier, 24, 25,
glaube ich. Der ist 22.
Der ist 22 erst. Ach du Scheiße. Ich hab den viel älter. Naja. John Tolkien ist dabei. Wenn er zu alter Form findet, absolut auch stark. Und auch Nathan Hurriel und Caleb Billy zum Beispiel sind zwei junge Spieler, die regelmäßig spielen in MLS und das nicht schlecht. Sonst ist noch Jay Neal dabei und Jonathan Tompkins. Dann im Mittelfeld mit Cole Bassett, Gianluca Busio, Jack McClellan, Aiden Morris und Tanner Tasman hat man dort auch sehr starke Spieler. Zudem ist noch Rokas Puktas dabei und Benjamin Kremashi. Ich glaube, das müsste der von Miami sein.
Ja, genau.
Genau, auch groß und ganzen würde ich sagen, stabiles Mittelfeld, sehr ausgeglichen. Ich denke mal, dass da auch ein Bassett, ein Busio und ein Tasman wahrscheinlich spielen werden, dass sie so ein Dreier-Mittelfeld bilden. Mal gucken. Und dann vorne im Sturm oder im Offensiven Paxton Aronson, Ishmir Bajaraktarevic, ach du Scheiße, was ist denn das für ein Name? Ich weiß gerade auch nicht, wo dieser spielt. Taylor Booth, Kate Cowell, Damian Downes, Jonah Gomez, Duncan McGuire, Kevin Paredes und Griffin Yeo. Ja. Vom Sturm her, es sind alle stabile Spieler, aber da würde ich schon fast sagen, so das schwächste Abteil. Also ich will jetzt nicht sagen, dass das scheiß Spieler sind, aber dann die anderen ein bisschen mehr Qualität drin, finde ich. Aber ja, mal gucken. Ich glaube, Damian Downes ist sogar halb Deutscher, der bei Köln aktuell unter Vertrag steht, wenn ich mich nicht täusche. Sonst Duncan McGuire müsste eigentlich fast auch Stamm spielen. Ja. Habt ihr noch was zu dem Kader?
Mir ist eine Sache an dem Kader aufgefallen, die ich merkwürdig finde.
Ist ich?
WM? War Daniel Edelmann von den Rebels mit dabei, war da glaube ich sogar auch Kapitän gewesen und hatte ein sehr, sehr starkes Turnier gespielt. Jetzt ist er, bei dem Kader ist er gar nicht mehr berücksichtigt worden, obwohl ich ihn Tolkien gegenüber vorgezogen hätte, weil Edelmann weiterhin aktuell in einer sehr, sehr guten Phase ist. Er hat sehr, sehr starke Spiele und du merkst, er wirft sich immer mit dem kompletten Zeug in diese Spiele. Während Tolkien jetzt die letzten Spiele sehr schwach war. Gerade die erste Halbzeit gestern beispielsweise war wieder, dass er überhaupt nicht gut lief. Und also ich verstehe da ehrlich gesagt die Maßnahme nicht so richtig. Da ist jetzt ein, glaube ich, also ich finde, da ist ein Spieler zu Hause gelassen worden, der durchaus die Chance gehabt hätte, da das ein oder andere Spiel mit zu entscheiden.
Ist der auch IV, oder?
Nee, also IV ist auf keinen Fall. Ich glaube, so defensives Mittelfeld ist ja viel unterwegs.
Ach so, weil du vorhin gesagt hast, dass du ihn anstatt Tolkien mitgenommen hättest.
Ja, also ich glaube, er könnte theoretisch auch Tolkien mit ersetzen. Aber müsste man entscheiden, welchen Spieler aus dem Team man nehmen würde. Ich hätte Edelmann genommen, ich hätte nicht Tolkien genommen.
Also wenn ich jetzt nicht ganz dumm bin oder so, keine Ahnung, mir sagt zum Beispiel im Mittelfeld der Name Rokas Puktas gar nichts oder wo der spielt. Aber ich würde jetzt mal einfach behaupten, dass auch ein Edelmann dann besser drauf ist wie er eben. Aber gut. Vielleicht hat man auch einfach Katerspieler gebraucht, die nicht meckern, wenn sie nicht spielen oder sowas. Kann ja bei so Turnieren auch immer wertvoll sein, bevor irgendjemand unzufrieden ist und stänkert. Ja. Aber gut, habt ihr sonst noch was?
Ich habe nichts mehr.
Alles klar. Dann beenden wir die Folge. Ich hoffe, ihr schaut auf uns in Social Media Kanälen vorbei. Instagram und Twitter MLS Supporters Germany. US Soccer News auf Facebook und Box to Box auf Twitter. Sonst Discord ist wie immer unten verlinkt. Nächste Woche ist tatsächlich unsere 200. Folge. Und zum Abschluss habe ich noch eine kleine Frage an euch. Und ihr könnt uns gern auf unseren Social-Media-Kanälen antworten auf diese Frage. Werden wir mit aufnehmen. Ihr könnt auch gern eine Audio nehmen. Dann können wir die Audio für die 200. Folge mit reinschneiden. in den Podcast, dann seid ihr auch dabei, sozusagen. Und ihr könnt uns ja mal ganz einfach beantworten, wie oder was reizt euch an der MLS? Wie seid ihr zur MLS gekommen? Was reizt euch an dieser Liga? Einfach dort ein bisschen was erzählen und wir freuen uns auf eure Antworten. Von dem her würde ich sagen, war's das. Wir hören uns nächste Woche wieder und dann auf Wieder Tschüsschen.
Tschüss.
Bye bye.
Der MLS-Podcast. Die Major League Soccer mit Daniel Rupp, Vincent Kobel und Anne Meyer auf meinsportpodcast.de.